Jawohl, das ist er, der nigelnagelneue Fußball-Podcast auf Schweizerdeutsch mit Schwerpunkt Schweizer Fußball mit dem klingenden Namen Stammtischtrainer. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet, ist es genau das, was wir zu 100, zu 1000, zu Millionenfach in diesem Land haben. Nämlich, jeder weiss es ein bisschen besser, was auf dem Platz geht oder der Platz müsste gehen. In der Schweiz und in Europa, wir sind nicht anders. Wir, das sind der Adi, der Fabio und das bin ich, der Oli. Wir sind keine Journalisten, wir sind keine ehemalige oder aktive Profis, Liga- oder Vereinsmitarbeiter, sondern drei ganz normale Dudes, die sich ab und zu mal treffen und wenn immer wir uns treffen, nach spätestens 5 Minuten beim Thema Fußball landet. Wir lieben es, zu fachsimpeln, zu streiten, zu diskutieren über das Thema und häufig auch zum Leidwesen von unseren Freundinnen. Jetzt machen wir das neu also auf dem Kanal. Podcast, ihr seid live dabei, nicht live, aber ihr seid dabei, wenn wir unsere ersten Gehversuche machen, hier in diesem Medium und das freut uns besonders. Wir freuen uns rüdig auf die kommenden Podcast-Folgen. Zuerst wollen wir uns aber jetzt mal vorstellen. Und um das zu machen, Adi und Fabio, fange ich mal an mit einer kleinen Frage an euch, damit ihr euch gerade mal zeigen könnt. Wir verzichten jetzt darauf, hier unsere Lieblingstiere, unsere Lieblingsfarbe und unser Lieblingsdessert zu erzählen in den Hörern.
Ist sehr schade, finde ich eigentlich, ja.
Ja, bei mir wäre es Tiramisu. Weißt du, das tut wirklich jetzt auch nicht so einfach.
Warum?
Ich würde viel lieber von dir mal, Adi, wenn du gerade der Erste bist, der reingequatscht, ja. Mal wissen, und zwar, wie bist du zum Fußball gekommen? Was war es, wer, wenn, wie, wieso bist du mal in ein Stadion oder vor einem Fernseher gesetzt worden oder was auch immer, dass du angefixt worden bist von König Fußball, dieser Droge, wo wir alle nicht mehr davon loskommen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, ich kann gerne darüber erzählen. Also, wer mich angefixt hat, ist mein Vater sicher gewesen. Er hat mich auch als Exil Aargauer mit zum FCL genommen, weil der FCL ist der lokale Club und wir kommen dann später sicher noch eins zu dem Thema. Und ja, das ist schon relativ gleich passiert, also schon mit 4 irgendwie zuerst mal im Stadion und dann immer mal wieder.
Weißt du noch, welches
Spiel? Das erste Spiel, ich kann es dir eben nicht einmal mehr sagen, wirklich so auf der alten Almend. Ich kann es dir aber wirklich nicht mehr sagen, welches Spiel das war. Ich werde das aber versuchen, noch einmal nachzurecherchieren an einem Familientreffen.
Wunderbar. Fabio, erzähl doch du mal ein
bisschen. Ja, bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Ich habe zuerst selber Fußball gespielt, bevor ich überhaupt ins Stadion gegangen bin. Der erste Match kann ich mich auch irgendwie erinnern, auf Abstiegsrunde irgendetwas vor einem Jahr, vor dem Millenniumwechsel. Mit dem Papa in der alten Almend. Ich glaube, Bühl war der Gegner oder so, irgendetwas Spezielles. Aber eben vorher schon mit Fußball in Berührung gekommen, auf dem Pausenplatz, mit selber Fußball spielen. Und irgendwie war es das Einzige, was man einfach so gemacht hat in der Pause. Von dem her, ja, ist dann da irgendwie eine Liebe daraus entstanden, die sich dann auch auf einen Verein weitergeleitet hat und weitergesetzt hat.
Genau. Und wie sieht das bei dir aus, Oli? Bei Wenn du gerade so fragst.
Ja, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich mich auch auf die Frage vorbereiten
konnte. Ja, danke vielmals. Dass du so am Anfang mal schlecht dastehst.
Ja, dass die Fronten gerade mal geklärt sind. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin relativ spät zum Fußball gekommen, weil ich aus einem komplett fußballfreien Haushalt stamme. Weder meine Mutter noch mein Vater haben irgendetwas mit dem Sport anfangen können. Und darum ist es bei uns auch nicht irgendwie am Nachttisch oder so ein Thema gewesen. In der Schule ja. Aber mal abgesehen von Fußball-WM oder EM, was mal halt so ein bisschen das Thema in der Schule war, ist es dann, hat es doch 1993 werden müssen. Und zwar aufgrund von, ich möchte seinen Namen da auch wirklich schnell nennen, zu Ehren von ihm, der Götti Sepp. Der Götti Sepp ist nicht mal bei mir Götti gewesen, sondern ist der Götti von meinem Bruder gewesen. Der hat uns jedes Jahr an die Fasnacht mitgenommen und irgendwann hat er gefunden, hey, es geht doch nicht, dass die beiden Jungs die, nie an einen Fußballmatch gehen, dass die keine Ahnung haben von dem Ganzen. Und er hat uns dann mitgenommen und ich habe schnell recherchiert, das war der 5. Juni 1993 gewesen. Es war auf Abstiegsrunde und es war auch in Luzern, die Luzerner Allmend, die Alte im Spiel Luzern gegen GC. Und ich weiss, ich habe euch zwei schon häufig mit dem gelangweilt, aber ich finde es immer noch fantastisch, immer wieder, wenn ich zurückdenke, vor allem, wenn ich nachher mal nachforsche, es war Luzern gegen GC, die auf Abstiegsrunde. Das muss man euch mal geben, es war eine auf Abstiegsrunde. Und in dieser auf Abstiegsrunde dabei war Luzern, es war GC als Rekordmeister, es war Basel dabei gewesen. Und dann noch Bühl ist noch dabei gewesen, Locarno und noch zwei, drei andere Mannschaften, die haben jetzt aber nicht mehr so auf dem Schirm. Luzern hat dort 2-0 gewonnen, ist nachher auf, festgestanden, dass sie da oben bleiben. Basel hat es nicht geschafft. Es waren 20.500 Zuschauer gewesen und da habe ich auch schnell geschaut nachher noch. Auf der alten Almend, es hat dort zwei Tribünen gegeben. Hinter dem Goal ist irgendwie mehr Schotter als etwas anderes gewesen. Es haben theoretisch, das ist noch interessant, wenn man schaut im Internet, theoretisch hat er 25.000 Nasen in diesem Stadion Platz gehabt. Wo man sich in der Schweiz am Anfang hat dafür interessieren, so ein bisschen für Schutz im Stadion, so, ja, es gibt vielleicht auch Katastrophen oder Panik oder so, ist sie abgeschraubt worden auf 13.000, also knapp die Hälfte. an dem denkwürdigen Abend sind es, wie gesagt, 13.000 gewesen und das war so ein bisschen der Moment gewesen, wo ich dann mit dem investiert gewesen bin. Fabio, ja?
Ja, also jetzt habe ich eine Frage an euch beide. So nostalgisch ist das alles wunderschön. In dem Fall sind ihr eher die gewesen, die man als letztes in ein Fußballteam gewählt hat in der Schule.
Also nein, das ist nicht so. Also ich habe selber auch Fußball gespielt. Es fällt mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, oder? Weil ich weiss, wo du Fußball gespielt hast. Es ist zwar nur in einem kleinen Hügel dazwischen in Luzern, aber mental ist dort ein grosser Berg eigentlich. Also, ich habe bei OG gespielt, also Obergeisterstein. Du bist ja auf der anderen Seite vom Trippschen Quartier, ja.
Also ich bin also angefangen beim LSC mit Fußballspielen.
Okay.
Ich bin definitiv immer der gewesen, der zuletzt gewählt worden ist und ich bin es auch heute noch.
Auch die braucht.
Genau, Schnurren und besser wissen kann ich und darum fühle ich mich doch einigermaßen qualifiziert für den Podcast hier. Und ihr bringt
also ich muss schon auch sagen, mich hat es auch nur bis zu C-Junioren gelangt und dann habe ich auch gemerkt, dass ich passiv Fußball viel besser kann.
Ist auch ein sympathischer Sport. Also ich würde das nicht weniger wertschätzen an dieser Runde.
Absolut.
Das hat uns immerhin zu dem Podcast gebracht.
Also, aber gut,
ich meine. Ich würde von mir auch behaupten, dass es 5. Liga jetzt reicht, aber die 3. Halbzeit ist definitiv das gewesen, was wir am besten können. Ja, jeder hat seine Stärken, aber
ja. Sehr schön.
Sehr gut. Dann beenden wir den ersten Block, oder?
Das ist doch gut.
Ja, also jetzt kennt ihr uns drei ein bisschen besser, wisst, wer wir sind, was wir machen. Jetzt kommen wir zu der ersten Kategorie und da geht es so ein bisschen um Top 3. Und zwar für die verschiedenen Kategorien, Themen, die wir hier besprechen werden. Und es geht natürlich darum, was ist das Beste, wo wir erlebt haben in dieser Sparte und so weiter und so fort. Es geht immer so, wir fängt mit dem Top 3 an, das heisst, jeder von uns erklärt sein drittbeste Erlebnis, drittbeste Mannschaft, wie auch immer, und kommt dann, werden alle drei durchgenommen und am Schluss dann der zweite und am Schluss noch das Highlight kommt natürlich am Schluss. Okay. Dient auch noch zu ein bisschen da, um uns besser kennenlernen. Wir fängt an mit der Top 3 Verein, Lieblingsverein oder Mannschaften. Bei mir auf Platz 3 AC Parma. Das hat den Grund, ich war früher in Italien in der Ferien, habe ein Joghurt gegessen, Parmalat, das hat mir irgendwie gefallen. Ich habe dann das auch gesehen als Sponsor mal irgendwo für einen Liebling und habe gemerkt, hey, gelb und blau, das ist mega eine schöne Farbkombination.
Also wenn ich dich darauf dort unterbreche, oder? Also es hatte so viele gute Gründe gehabt, früher, wieso es mit Parma könnte lieben und ein Joghurt und die Farbe. Es
sind also,
Aber ich meine, durch das bin ich erst auf das aufmerksam geworden, wo dann später mal so eine richtig glorreiche Zeit war. Der AC Parma zu seiner Highlights-Zeit, so mit Spielern wie Thuram, Buffon, Cannavaro, Baccio, Fuser und wie sie alle heißen. Ja, Leider gibt es ja den AC Parma seit dem Jahr 2004 nicht mehr. Der heisst ja jetzt, hat den FC Parma geheissen. Und ja, das war so auch meine Mannschaft gewesen früher, wo ich einfach gerne geschaut habe im Fernsehen. Halt müssen ein bisschen schauen, dass man irgendwie zu diesen Spielen gekommen ist, weil es ist ja nicht gerade im Schweizer Fernsehen gekommen. Aber ja, die Mannschaft hat mich...
Die sind bankrott gegangen wegen Parmalat, oder? Also der grosse Sponsor.
Richtig, ja.
Und ist Parmalat 2004. Bankrott gegangen, darum der Verein auch?
Nicht ganz irgendwie aus dieser Masse oder einer Konkursmasse hat Parmalat den Verein eigentlich... Parmalat gehört und das hat sich dann können irgendwie, ich sage jetzt nicht, wie das funktioniert dort, manchmal, hat sich das irgendwie können ausweisen und dann ist aus dem FC, AC Parma, ist eben dann der FC Parma geworden.
Parma
und
Calcio,
die müssen einfach, genau, einen neuen Namen. Jetzt heisst es Parma Calcio, ja. Es hat dann nochmal einen Namenswechsel gegeben.
Aber also, ja. Für mich nicht das so, man hat, also die Firma Parmalat ist bankrott gegangen, man hat all die Leute auf die Straße gestellt, aber hauptsächlich man hat den Verein gerettet.
Genau. Okay. Weil die Emotionen und die Affinität zum Verein ja vorhanden waren, haben wir gesagt, ja, das kann man sicher, das muss man einfach so sein. Scheißegal, ob sie nichts zu schaffen haben oder so. Fußball ist wichtig.
Okay.
Und wie ist das heute? Also verfolgst du sie immer noch? Oder, also nehme ich an, wenn du sagst, dass sie Top 3 sind oder...
Ja, ich wirf jetzt mal das Wort Teletext-Fan in die Runde. Ich schaue Teletext, wenn es noch gibt, schaue dort das Resultat nachher und ab und zu mal ein Lächeln, wenn ich sehe, dass Parma da eine grosse Mannschaft geschlagen hat, aber ich bin froh, sind sie wieder in der Serie A. Ich finde es schön, sind sie wieder in der Serie A.
Okay.
Ja, definitiv, ja. Sie haben ja jetzt auch noch einen Schweizer bekommen, oder? Das Jahr, oder? Mit dem Simon Somm von Zürich. Mal schauen, wie sich der schlägt, weil sonst ist ja eigentlich Italien ein gutes Pflaster für Schweizer Spieler.
Ja, gegen einige mittlerweile,
ja.
Ist so.
Ja, gegen einige. Ja, dann würde ich zu meinem Dritten kommen. Ist ein Nationalteam. Ich weiss schon, dass das Diskussion wird.
Ja, Nationalteams, ich habe gesagt, Teams oder Mannschaften. Okay, okay, also Nationalteams definitiv auch erlaubt.
Also, genau. Also, für mich
also nur die Schweizer Nationalmannschaft.
Ah, natürlich. Ja, ich glaube, das ist eh ein Thema, wo wir in einer anderen Kategorie einmal aufnehmen, glaube ich. Gibt sicher auch gut zu diskutieren. Ist sie bei mir nicht. Bei mir ist es die englische Nationalmannschaft.
Nein.
Hey, ich kann mir vorstellen, was bei dir dann kommt. Das wird zu guten Diskussionen führen, natürlich auch in die andere Richtung. Wieso bin ich zu England gekommen? Also, die Schweiz ist so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin und mich für Fußball interessiert habe, ja, jetzt nicht so spektakulär gewesen. Natürlich, WM 94 hat man, ist natürlich der Ausreißer gewesen, jetzt mich dunkel gerade. Aber vorher, und aber auch nachher hat mich mehr die englische Nationalmannschaft halt mit dem
David Seaman. Willst du jetzt gerade erzählen, das war die Zeit, wo die Engländer alles gewonnen haben, im Gegensatz dazu?
Die Engländer haben nicht sehr viel gewonnen, allgemein okay. Nicht, aber sie haben einfach ein bisschen einen schöneren Fußball gespielt, sie haben ein bisschen mehr Typen drin gehabt, auch wenn man jetzt über Paul Gascoigne kann streiten, was er für ein Typ war. Ja, er,
Simon. Der Goalie hat definitiv nicht dazugehört.
David Seaman. Grossartige Legende. Ist vielleicht der einzige Goalie gewesen in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, wo halbwegs ein bisschen etwas können. Aber auch er hat seine Riesenböcke natürlich drin gehabt. Aber wieso ich dort reingekommen bin, eben, für mich sind es so ein bisschen, eben so Spielertypen, die mich dann plötzlich dort genommen haben. Also eben Alan Shearer, der mich extrem, prägt hat, schon ganz früher, wo ich, er ist für mich auch der beste Stürmer gewesen, irgendwie eine Zeit lang. Und dann ein bisschen später so, wo Rooney und Owen dort gewesen sind, das ist für mich, Rooney habe ich einfach grossartig gefunden, mit 17, so eine richtige, ja, wie soll man denen sagen, wirklich so einen richtigen englischen Nacken, wo irgendwie nicht nach Fußballer aussieht, wäre eher ein Boxer geworden wahrscheinlich. Und natürlich, Oli, da muss ich dir absolut recht geben mit dem Erfolg, da bin ich nicht verwöhnt worden. Also, Penaltyschiessen ist, glaube ich, ein grösseres Problem gewesen. Ist nicht so das gewesen. Südafrika ist nicht so eine tolle WM gewesen. Aber ich glaube, 2018 war so ein bisschen Vorgeschmack gewesen, was in Zukunft kann laufen, wenn sie es in England nicht nur mit ausländischen Stars machen wollen, sondern auch vielleicht mal die jungen, sehr talentierten Spieler wollen spielen.
Und im Vergleich zu anderen grossen Nationalitäten sind die Engländer, glaube ich, in den jüngsten EMs und WMs einfach dabei.
Ja, das ist
richtig. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, oder?
Dass sie nicht qualifiziert haben?
Ja, dass sie nicht qualifiziert
haben. Ich kann es nicht einmal sagen, aber es wäre mir jetzt... hat jetzt gerade nichts im Kopf, ehrlich gesagt. Ja.
Nicht so lange sind sie amigs dabei, aber sie sind dabei.
Ja, eben bis zum ersten Penalty schießen einfach, aber das ist auch schön, oder? Ist eigentlich wie die Schweiz, oder? Also einfach Gruppenphase nicht überstehen, nachher raus.
Es ist eigentlich eine Glücksfrage, ob jetzt Penalty schießen früh kommt oder eher später. Also ich habe die Engländer, ich muss sagen, ich habe recht Freude an den Engländern, wie sie im Moment, eben so die, was sie im Moment aufbieten, wie sie spielen, mit diesen ganzen Jungen auch. Für mich sind es halt lang wirklich einfach so eine Glamour-Boy-Mannschaft gewesen, die unglaublich überbewertet war damals, weil jedes Kind irgendwo auf dem Planet hat wahrscheinlich die Hälfte dieser Mannschaft auswendig können, aber gerissen haben sie im Endeffekt eben gleich nicht. Ob jetzt das an den Einzelcharakteren gelegen ist oder ob sie einfach als Team nicht funktioniert haben, keine Ahnung, aber das ist so für mich ein Riesenhype vor jedem Turnier und dann gleich wieder relativ sang- und klanglos, einfach mit natürlich ganz viel schlechter Stimmung nachher. Der Urs Meier kann es... ist es Urs Meier gewesen?
Urs Hohl, meinst
du? Urs Hohl, genau. Also, man ist auch nie aus dem Red ausgestiegen, sondern es ist immer irgendwo ein mega Drama gewesen.
Aber ja, das ist definitiv so. Ja.
Also kein Favorit eigentlich, immer.
Ja. Ewiger kein Favorit. Immer.
Genau.
Aber ja, sicher spannend für die Zukunft. Dann gehe ich doch mal wieder...
Ich würde sagen...
Ja, Entschuldigung.
Mach weiter.
Dann gehe ich mal wieder zurück auf Club-Ebene mit meiner Nummer 3. Und zwar ist das... es geht jetzt wirklich ein paar Stufen runter. Also vor allem im Glamour-Faktor. Es ist der SC Freiburg aus Deutschland. Ich finde das eine unglaublich sympathische Mannschaft.
Wer nicht?
Ja, ich finde es ein Also die meisten finden die, glaube ich, sehr sympathisch. Es ist aber halt auch wirklich schon eine lange Story bei ihnen. Bei mir hat das angefangen damals, so der Freiburger Weg mit dem Volker Finke, wo man sehr lange hatte, irgendwie so das Bescheidene, wo man hatte, wo auch jetzt mit dem Christian Streich weitergezogen wird. Und das so ein bisschen, das trotz so ein bisschen den Gesetz vom Profifußball für mich, so das ruhige Schaffen, selbst nach einem Abstieg. Es ist so herrlich uncool, irgendwie die Mannschaft, bodenständig. Sie sagen auch selber, sie müssen immer am Limit spielen. Ihre Erwartungen sind auch relativ realistisch, wenn man sie jetzt vor der Saison wieder hört, obwohl die letzte Saison ja sehr gut war. Ist das ein bisschen, auch in der Region natürlich auch ein bisschen Angst da, was passiert mit dem neuen Stadion, was jetzt umziehend vom Schwarzwaldstadion. Ich hatte dort das Glück gehabt, mit dem Fabio im möglicherweise letzten Match im Schwarzwaldstadion noch drinnen dürfen sein vor Corona. Und wenn sie jetzt umziehen, dann wird das vielleicht auch das letzte ausverkaufte Spiel gewesen sein. Peinlicherweise weiss ich nicht einmal, wer der Gegner war. Fabio, kannst du schon helfen? Weißt du das gerade noch?
Der letzte Gegner? Ja. Du fragst Sachen.
Okay, aber es ist ein gutes Spiel gewesen. Ja, es ist...
Ja, ihr habt euch in dem Fall gut am Bier gewidmet, wie ich sehe.
Union Berlin.
Union Berlin natürlich, genau. Ja, und das Bier ist tatsächlich auch fein gewesen. Ja, das ist richtig. Es ist so eine Mannschaft, ich hätte es fast gesagt, ohne Star. Das stimmt nicht, wenn man den Petersen anschaut, der seit 2016 dort ist, mit Unterbrüchen, dann hat es natürlich einen, der raussticht. Aber wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, also von den Spielern, wie teuer das sie sind, dann hat man keine wirkliche Ausreißer nach oben drin. Die ganze Mannschaft hat, habe ich schon nachgeschaut, hat einen Wert von 107 Millionen. Das ist etwa Platz 12 in der Bundesliga. Und man hat jetzt doch auch wieder größere Abgänge gehabt mit dem Schwolo, mit dem Kohli, der nach Berlin gegangen ist. Mike Franz nach Hannover, Luca Waldschmidt nach Lissabon oder Robin Koch nach Leeds. Aber es ist so ein bisschen die Story, die man auch könnte bei Freiburg. Das hat einfach noch, dass es jede Saison muss man eigentlich wieder neu anfangen. Letzte Saison hätte man es mal wirklich können, länger die Spieler halten. Aber auch das machen sie halt eben unaufgeregt und trotzdem mit einer gewissen Konstanz. Und das finde ich recht.
Aber ist das nicht ein bisschen langweilig?
Ich finde es eben beeindruckend. Ja, natürlich, wenn man mehr auf Glamour steht oder mehr auf Drama, dann muss man sicher in einer anderen Stadt Fußball schauen, das ist klar.
Nein, mir geht es mehr darum, ums Aufbauen immer. Also, ich meine, du bist immer in dieser Schlaufe drin. Du hast Spieler, die keinen Namen haben, du trainierst mit denen, du bringst sie raus, du verkaufst sie, du deckst sehr wahrscheinlich dein Budget damit und am nächsten Jahr machst du genau wieder das Gleiche. Einmal bist du 8, ja. Riesensaison, oder mal bist du 14, oder mal steigst du ab und so weiter. Aber irgendwie Step by Step, wie andere Vereine das irgendwie so vormachen, und sagen, wir haben eine Vision, hat ja Freiburg in dem Sinn, nein, es geht einfach immer ums Überleben. Und das Überleben ist die Vision.
Ja.
Wie der FC Thun, oder?
Nein, also einerseits kannst du natürlich sagen, ist es nicht eigentlich 3/4 oder 4/5 von der ganzen Liga, wenn wir jetzt die Bundesliga nehmen, aber es ist ja eigentlich überall in Europa so, wo eigentlich gleich sind und sie benennen es aber einfach auch so. Also wie viele Mannschaften haben effektiv in Deutschland können realistischerweise um die Champions League mitspielen? Das sind nicht viele und Freiburg weiss das und zeigt das, definiert das auch von Anfang an so. Und ich glaube, was bei Ihnen spannend ist, das haben wir, die Aussage kommt von St. Pauli, aber das wäre in Freiburg genau das Gleiche, dass man halt einfach auch sagt, ja, unser Platz ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Mitte, erste Liga und oberes Feld, zweite Liga und dann kann es halt einmal sein, dass man runterfällt und dann wieder raufkommt. Ja, aber natürlich, wenn man die Meistertitel sehen, wenn es einem um das geht, dann sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt Freiburg-Fan werden, soweit man sich das jemals aussuchen kann, was man überhaupt Fan ist, das ist klar.
Das ist so, ja.
Gut. Aus Zeitgründen würde ich sagen, wir fällt mit der Runde 2 an.
Ja, das ist in Ordnung. Willst du machen?
Ich würde sonst gerade weitermachen. Mach es kurz und schmerzlos. Zweit meine Top 2 die Schweizer Nationalmannschaft. Ich bin Schweizer, stehe dazu. Oh. Mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen.
Ist das jetzt ein fußballerisches Argument gewesen, das ich jetzt irgendwie überhört habe? Oder?
Nein, ich meine, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe die Schweizer von Anfang an WM94 daheim im Garten geschaut mit einem Schweizer T-Shirt. Das ist gar nichts anderes in Frage gekommen. Bei uns war das einfach so gewesen. Man ist im Garten gehockt, hat das Schweizer Match geschaut, war Schweiz-Fan gewesen, man hat die Schweiz supportet. Und das hat sich eigentlich so die letzten paar Jahrzehnte auch so durchgezogen und sich nicht verändert.
Also ich gebe dir recht, oder? Also geschaut habe ich das auch. Bin auch sehr damit aufgewachsen. Und ihr gehört jetzt wahrscheinlich nachher noch an meine Teams, die ich nachher noch auf der Liste habe, oder habt ihr auch schon bei England gehört, dass ich bin sehr leidensfähig. Aber bei der Schweizer Nationalmannschaft ist mir irgendwann wirklich zu viel geworden. Und ich weiss nicht mehr, wann das war, es ist schon sehr lange her, hat es mal eine Facebook-Gruppe von mir ins Leben gerufen worden, wo ich gesagt habe, ich bin das ganze Leben lang von der Schweizer Nazi enttäuscht worden.
Verarscht.
Ja, ich und mein Vater, nein, ich weiss nicht, wie viele das gewesen sind. Es sind ein paar Leute gewesen und sind nicht so konstruktiv wie austauscht, logischerweise gewesen, weil es halt einfach ein negativ Phantom gewesen ist, was ich dann gemerkt habe, was auch wenig Spass macht. Aber, also ich muss sagen, so wie es heute langsam wieder wird, muss man sagen, ja, kann ich mich wieder ein bisschen mehr damit identifizieren. Aber es hat halt Zeiten gegeben, sind sehr schwierig gewesen. Also, schwierig zum Schauen. Also, so, Hitzfeld-Ära ist für mich Horror gewesen. Also, der Fußball ist einfach nicht mehr aus dieser Welt gewesen. Ja, aber, ich glaube, es geht langsam bergauf wieder. Und, ich meine, logisch, von dort, wo man kommt, das wird man irgendwie immer verfolgen, würde ich sagen. Ja. Geht mir natürlich schon nicht anders.
Ich habe das Gefühl, Fabio, du hast wie richtig gesagt, der Grund zum Schweizer-Fan sein ist, dass man Schweizer ist. Etwas anderes habe ich von dir jetzt nicht als Argument gehört. Das wäre für mich, ehrlich gesagt, auch wirklich so ein der einzige Grund, um dort Fan zu sein. Und das ist sehr persönlich. Jetzt einfach meine Ansicht. Ich habe früher, also jetzt gehen wir weit zurück, eben wieder 94 USA. Ich natürlich auch gejubelt, das kleine Bübel, wo der Bregi da reingezirkelt hat. Oder nachher das 4-1 gegen Rumänien ist grossartig gewesen. Aber irgendwie hat es bei mir dann halt auch wirklich irgendwann abgegeben. Ich kann dir nicht einmal genau sagen, ob das an den Spielern gewesen sind, wo ich mich nicht mehr so wirklich identifizieren konnte, ob es am Fußball gewesen ist, wie der Adi vorher gesagt hat. Aber ja, mich packt es.
Also mit dem Emigara hast du dich nicht so identifizieren können als als Flügel, als Sturmspitze, so riesen Flitzer ist.
Der ist bei mir jetzt auch auf der Liste, wenn es um die Lieblingsspieler geht. Mal ganz sicher.
Also bin ich froh. Das ist sehr gut, ja.
Nein, es stimmt natürlich. Klar, man, von der Schweizer Nationalmannschaft, die hat Ups und Downs gehabt. Wie Kessir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Länder in Europa in der letzten Zeit.
Aber was mal oben gewesen, mal unten und so weiter. Fabio, was sind die Phasen, wo du sie geil gefunden hast? Also weißt du, wenn wir jetzt sagen, okay, Hitzfeld, Spieler ist nicht wirklich schön, hast du sie Kevin Kuhn cooler gefunden? Oder was sind so die Episoden oder die Phasen gewesen, wo du musst sagen, mal dort, das ist richtig geil gewesen oder das ist jetzt weniger cool gewesen?
Also die Phase unter dem Kevin Kuhn sind natürlich so, das ist ja relativ lang gewesen. Mhm. Ich muss sagen, dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, mal, dort sind ein paar Highlights dabei gewesen. Er hat natürlich auch von der Schweizer Nachwuchsausbildung profitiert, was dort gekommen sind, was für Talente gekommen sind. Und ja, also ich wüsste jetzt nicht mehr, was im 94 für Talente gewesen sind, aber ich habe damals schon irgendwie das Gefühl gehabt, der Fußball von der Schweiz, er ist nicht immer schön, das muss ich absolut zugeben. Man kann auch mal 90 Minuten lang sich ärgern. Und trotzdem, wenn man in der 94. 1-0 schießt, dann ist mein Herz glücklich. Ich weiss auch nicht. Ich kann das irgendwie auch nicht beeinflussen. Es hat sich so ergeben. Und der Fußball spielt eigentlich nicht so eine Rolle.
Ja, aber ich meine, wegen dem schönen Spielen kann man vielleicht am besten das WM 06 in Deutschland Senderos wahrscheinlich reinnehmen, oder? Also, eine Person, die wahrscheinlich nicht zweimal jonglieren kann, aber ein Goal schießt, wo er sich irgendwie die Nase bricht, fast irgendwie, das ist aus meiner Sicht wie es ihn jetzt zum Beispiel beschreibt eigentlich, oder? Also einfach ein Kämpfer, und dort hat man natürlich auch Freude gehabt. Also, das
war aber nicht 2006 gewesen.
Aber sicher?
Nein, das war ein Eröffnungsspiel gegen Spanien in Südafrika.
Das war der Geilson gewesen. Wie der Blick das genannt hat.
Aber kann man vielleicht auch sagen, dass es bei einer Nationalmannschaft halt noch mehr als bei einem Clubverein, dass einfach die Emotionen wichtig sind und man muss sich irgendwo abgeholt fühlen und das Technische ist dann wahrscheinlich für viele zweitrangig. Gerade weil halt wahrscheinlich auch viele Nationalmannschaften schauen, die halt einen Verein nicht würden im Fernsehen schauen.
Ja, und du hast auch nur drei, vier Monate einmal. Ja. Also es tut sich ja auch verteilen. Mein Clubfußball jedes Wochenende, da siehst du auch mehr, kommst mehr rein, ist die Identität höher. Bei der Nationalmannschaft ist es sehr wahrscheinlich einfach schwieriger.
Ja, das ist es.
Aber
auch.
Ja, ich übergebe dir das Wort.
Sehr lieb, ja. Ja, ich gehe weiter zu meinem zweiten Team. Also das Top-2-Team ist für mich Atletico Madrid. Ist eigentlich so ein bisschen in der Zeit gewesen, wo ich mich für internationalen Fußball habe interessieren. Das ist so ein bisschen Ende, also so 99, 2000 rum gewesen. Da habe ich einfach ein bisschen umgeschaut, was gibt's so neben der Schweizer Liga noch so. Und ich bin dann einmal zu, wie mein Top-1-Team übrigens dann auch, das kann ich schon vorwegnehmen, das war auch in der Zeit gewesen, habe ich ein bisschen umgeschaut, was gibt's denn so. Und im 2000 ist der Raffi Vicky, ist zu Atletico gestoßen. Das hat es doch irgendwie eine Zeit geschafft. Und da habe ich dem mal ein bisschen gefolgt. Ich glaube, eben auch nur eine Saison dort gewesen. Von dem her nicht so ein Riesenerfolg. Aber Atletico hat es geschafft, jedes Jahr irgendwie wieder jemanden hinzubekommen oder eine Gruppe hinzubekommen, die ich extrem spannend gefunden habe. Also das ist, ich will euch nicht mit Jahreszahlen nerven oder langweilen.
Nur zu.
Nein, 2002.
Nein, ist die Zahlen verändert.
Man kennt Zeit für das.
Wir
machen dann mal ein Zahlen-Special, da kannst du erzählen, was los ist.
Nur mit Zahlen, genau. Genau, sehr lieb. Im 2002 hat es ein 18-jähriger Fernando Torres in die erste Mannschaft geschafft und hat eigentlich ab dort einfach mal so ziemlich die Liga mal ein bisschen zusammen bombardiert. Das
wenn
hat recht,
ich noch gehört, ihr werdet wissen, wieso, wenn ich meine Nummer 1 sage.
Ich weiss, ja. Gehe ich davon aus, in dem Fall. Irgendwie so ein, zwei Jahre später sind zwei Argentinier zu Atletico gestossen. Das eine ist der Simeone. Aus meiner Sicht aktuell einer der grössten Trainer. Wo es geht, einfach ein ziemlicher Spinner, aber er lebt zumindest den Fußball, kann man sagen. Mhm. Und das zweite, das sagt euch jetzt ein bisschen als, vor allem Bundesliga-Fans, ein bisschen etwas, eine Nürnberg-Legende, Javier Pinola ist auch zu Atletico gekommen. Ich glaube aber dort nicht eine riesen Nummer gewesen. Nachher sind so ein paar mit Schweizer Connection dazugekommen, die ich eben auch noch spannend gefunden habe. Also 2004 Ricardo Nunez. Irgendwie das Beste, was ich jemals in der Schweiz gesehen habe, spielen irgendwie zu dieser Zeit. Irgendwie. Das ist,
neben Schichaui,
aber er hat ein bisschen weniger, also hat sich ein bisschen mehr gehört, als der Schichaui. Und hat vielleicht mehr im Training gemacht. Und ein Jahr später ist irgendwie Martin Petrov, zwar nicht direkt von Servette, aber über Wolfsburg hat zu ihnen gekommen. Ja, und nachher ist der relativ gut bergauf gegangen. Da ist der Aguero zu ihnen gekommen, der hat eine Sturmspitze mit Aguero Torres gegeben, der einfach das Grossartigste war zu dieser Zeit. Und der, was der Torres verkauft haben, dann haben sie richtig mal Geld gehabt und haben sich mal ein Team können zusammenstellen mit Chimao, José Antonio Reyes, Forlan. Ja, und nachher sind sie dann immer erfolgreicher geworden. Also bis irgendwie so 2010, und man hätte ich jetzt gesagt, auch wirklich die Meisterschaften können mitspielen können.
Aber das ist eigentlich Champions recht außergewöhnlich, dass eine dritte Mannschaft in Spanien schafft, dort oben mitspielen und sie haben den Sprung geschafft. Also das ist eigentlich schon bemerkenswert.
Ja, und sie bleiben jetzt eigentlich auch immer dran. Klar, eben ein bisschen mit Ups und Downs, aber ja, sie haben es jetzt wirklich geschafft. Eben, sie haben jetzt halt auch ein paar Gute aus der eigenen Jugend gebracht, irgendwie ein De Gea, was sie mal 2010 also aus der eigenen Jugend aufgeholt haben und dann gut verkauft haben, wie alles, was man nach England verkauft. Ja, also von dem her, ja. Also das war einfach das gewesen, weil eben, sie haben eigentlich jedes Jahr wieder irgendetwas können ein bisschen nachlegen, was ich einfach sehr spannend gefunden habe und verfolge sie immer sehr gern, halt auch mit dem Fußball, wo aktuell dann der Simeone spielt, einfach extrem aggressiv, säckeln bis zum Umkehren. Ja.
Mich würde noch wundern, wir haben vorhin diskutiert, ja. Fußball, Emotionen und so weiter. Bist du schon mal im Stadion gewesen von Atletico?
Im Alten? Nein, also sie haben
ja
jetzt...
Ja, das Alte meine ich, das Neue geht es ja noch nicht so lange.
Leider nicht, also ich habe es leider nicht geschafft, ins alte Stadion. Es war eigentlich sehr auf meiner To-Do-Liste, ich habe es aber dann nicht geschafft. Das bin immer noch ein bisschen traurig darüber, wenn ich jetzt das neue Stadion anschaue. Das ist eigentlich das, was ich nicht gerne habe, Fußball. Wirklich Event-Fußball mit überall Leuchtbanden und alles Mögliche. Da blüht mir ein bisschen das Herz. Und
was ist kann jetzt auch nicht zu reisen. Das war ein richtiger klassischer Fußballbunker noch. Gewesen.
Ja, also so wie eigentlich die südlichen Stadien, die älteren noch sind. Also wirklich so ein bisschen Betonblock. Ohne auf der Dach. Einen Seite kein Dach und so. Also wirklich so die Auswärtsfan im Regen stehen, wenn es mal regnet, natürlich. Aber ja.
Steht das noch?
Nein, ich glaube, sie sind es abgerissen, hätte ich jetzt behauptet. Ja.
Okay. Ja.
Gut.
Schöne Wahl. Ich gehe mit euch wieder auf Deutschland, weil das halt so ein bisschen der Punkt ist, wo ich neben der Schweiz am meisten Fußball konsumiere, und zwar nach Mönchengladbach. Die zweite Borussia. Eine Mannschaft, die ich schnell mal so ein bisschen kennengelernt habe, halt, weil sie traditionell immer viel Schweizer in der Mannschaft hatten. Ich erinnere an die Zeiten mit dem legendären Jörg Stiel im Goal, und dann ist es halt weitergegangen mit dem weniger legendären Degen. Dann natürlich Chaka Sommer, Embolo jetzt, ein Favre zwischen denen als Trainer noch und so weiter und so fort. Aber angefangen hat das bei mir eigentlich so ein bisschen die Liebe zu dem Verein, seine Saisons 94, 95, 95, 96, so unter dem Trainer Bernd Kraus, wo man so das Schweden-Duo noch hatte mit dem Patrick Andersson und dem Martin Dahlin, Uwe Kamps im Goal, Heiko Herrlich im Sturm und niemand geringerem als Stefan Effenberg im Mittelfeld. Grossartig gsi dort schon. Und sie sind halt auch dort schon eine von diesen Mannschaften gsi, wo Bayern immer so ein bisschen Paroli bieten konnten. Spektakulär gespielt dort schon. So habe ich zumindest in Erinnerung. Sie haben auch, was ich auch immer toll gefunden habe, ist, sie haben zu dieser Zeit dort einen Biersponsor gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den Namen da sagen darf, aber ist ja gleich. Und der hatte so eine wunderbare Werbung gehabt, ein schöner Tag. Und immer wenn sie Goal geschossen haben, dann ist die Werbemusik von dem Bier-Anbieter gelaufen, weil es halt einfach so herrlich gepasst hat. Habe ich dort als kleiner Bub schon beeindruckend gefunden. Wahrscheinlich ist das der Grund, wieso ich heute Bier trinke und mit euch in der Stadt ist. Da.
Sehr schön. Aber wenn ihr also der...
Ja.
Ja, also... Aber wo du jetzt gerade den Namen aufgezählt hast, eben der Uwe Kamps, den weiss ich noch, das ist für mich irgendwie auch etwas vom Ersten, das ich irgendwie so ein bisschen in Deutschland gesehen habe. Ich habe vorher eigentlich noch nachgeschaut, der ist ja relativ ein kleiner Goalie. Ich glaube, das hat in dem Fall so ein bisschen Tradition, in dem Fall in Gladbach, eher so ein kleine Goalies.
Also heute mit 1,80.
Ja. Ja.
Ja, Kamps, ja. Heisse, glaube, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, Uwe Kamps, ja.
Ja, genau, ja.
Und wenn wir jetzt so in die Gegenwart gehen, finde ich es halt einfach ein sehr geiles Modell. Ich habe vorher von Freiburg schon gesagt, weil mich das halt einfach überzeugt, wie geschaffen wird dort. Und jetzt unter dem Max Eberl als Sportdirektor ist das einfach sehr konstant, wie dort geschaffen wird. Man hat, nachdem das Stadion das neue eingeweiht hat, schon vor ein paar Jahren ein neues Trainingsgelände gebaut. Und das Ganze ist einfach sehr weitsichtig und unaufgeregt, die ganze Planung. Ich finde das aktuelle Team auch wirklich stark mit einem Sommer im Goal, ein Stindl, den ich schon bei Hannover stark gefunden habe und jetzt Captain und absoluter Leistungsträger dort ist. Ein Embolo, der aufblüht, nachdem er in Schalke so fernab war, aber jetzt in das System einfach reinpasst. Ein Thuram, Neuhaus, Zakaria, der sozusagen verletzt ist und durch Kramer ersetzt wird, Ginter, Elvedi auch. Und das ist eine Mannschaft, die halt so cool zusammengestellt ist, dass es wirklich so das wuchtige, dynamische, schnelle Umschaltspiel, 2-3 Kontakte, so Powerfußball, recht aggressiv auch, wenn es klappt. Und das ist halt der Marco Rose Fußball, den er von der Red Bull Schule mitbringt. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt, was ich sensationell finde. Und ist natürlich schön, wenn man eine Mannschaft schon so lange toll findet und dann belohnt sie einen auch noch mit so einem Spielstil, wo man heute wirklich muss sagen, finde ich etwas vom Schönsten in Europa im Moment zum Anschauen. Ja, eben, man hätte auch die Mannschaft jetzt können zusammenhalten auf das Jahr hin und von dem her können wir uns, glaube ich, freuen, dass vielleicht oder ich kann mich freuen, dass der vierte Platz vom letzten Jahr vielleicht wieder gehalten werden kann. Die Frage ist halt von der Doppelbelastung, aber das ist so eine Mannschaft, die ich sehr, sehr gerne schaue.
Ja,
ist
natürlich.
Sie haben, glaube ich, jetzt gerade nicht so eine einfache Champions League-Gruppe verwünscht.
Das ist so, ja.
Von dem her gesehen, könnte das mit der Doppelbelastung dann auch relativ schnell vorbei sein.
Umso mehr, weil man jetzt auch nicht wirklich aufgerüstet hat. Oder? Man hat Hannes Wolf jetzt von Red Bull geholt, also von Leipzig geholt. Dort hat er zwar nicht so viel gebracht und man hat eigentlich grosse Hoffnungen in ihn. Aber man hat eigentlich gesagt, die Millionen, die man jetzt eingenommen hat, durch die Qualifikation, die braucht man jetzt, um den ganzen Corona-Schock abzufedern. Und das zeigt halt eben auch wieder, wie weitsichtig das dort geplant wird. Und ja, dann wird man halt vielleicht irgendwo rausfliegen einmal, aber sich dann halt vielleicht nächstes Jahr wieder qualifizieren.
Ja, also ich muss sagen, ich gebe dir bei sehr vielen Punkten recht, oder? Also ich finde, alle bis auf Michi Lang von der Schweizer Connection kann ich mich damit identifizieren. also nicht irgendetwas Persönliches, sondern so einfach rein leistungstechnisch, wo ich jetzt das nicht so ganz sehe. Wo ich sagen muss, eben, was ich grossartig finde, ist die Franzosen-Connection da mit Thuram und Plea, was aus meiner Sicht etwas vom Grössten ist, wo gerade eigentlich so ein bisschen in der Bundesliga auch spielt. Wo sich wirklich staunen, ist Lars Stindl. Ich habe, glaube ich, die Person einfach nie verstanden oder ihn als Fußballer nie verstanden, wenn ich so sage, Leistungsträger, weil für mich ist weder Fisch noch Vogel irgendwie. Also eben, er ist kein Stoßstürmer, logischerweise wegen der Postur vielleicht auch, aber er ist kein Zehner. Also, ja, also klar, es gibt viele so Spieler, oder? Aber für mich ist er einfach nie aufgefallen als einer, der als Leistungsträger würde auffallen, oder?
Ja, vielleicht ist es aber eben genau das, dass man ihm auch nichts gibt. Also, das geht mir ja gleich. Ich habe ihn damals in Hannover kennengelernt und würde sagen, dass er vielleicht der Mann war, mit wenigen Ausnahmen sonst noch, Ter Stegen noch im Goal vielleicht, wo es geschafft hat, Hannover dann halt doch noch ein bisschen länger oben zu behalten. Und ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, funktioniert das in Gladbach und er macht seine Kisten dort und ist nicht ohne Grund auch zum Captain gewählt worden.
Ja, das ist ein Argument, ja.
Hey, ich würde sagen, bevor wir unsere Hörer jetzt hier noch zu fest auf ein Spannungs-Dings sieht, dass man sagt, wir machen weiter mit den Top 1. Wir sehen, also alle die Vereine haben eigentlich bis jetzt sehr erfolgreich geschafft. Und da komme ich zu meinem Top 1. Das ist gerade der aktuelle Verein, der momentan gerade gegen Bayern München spielt. Absoluter Lieblingsverein. Nein, natürlich nicht. Man hört es vielleicht im Dialekt an und man hat es vorher schon gehört. Der Herzensverein von unserer Stadt, der FC Luzern. Da gibt es auch nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen. Das erste Mal im Stadion war, das miterlebt, Berührungspunkte gehabt zu dieser Mannschaft. Das waren Helden früher in der Primarschule, zu denen haben wir aufgeschaut. Ja, das ist bis heute noch so. Helden, ja, meist Helden, vielleicht würde ich sie gerade nicht mehr als Helden bezeichnen, aber weil ich doch auch ein bisschen erwachsener geworden bin und vielleicht ein Held eine andere Bedeutung hat, aber es sind immer noch, man geht in die Talmente, man geht ins neue Stadion, Match schauen und man hofft, dass der FC den Match gewinnt. Klar, es sind auch andere Sachen mittlerweile wichtiger, also sprich das Fachsimpel auf der Tribüne. Aber trotzdem, wenn der FC einen Match hat, stehe ich am Morgen auf, bin ich ein bisschen nervös. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen weniger. Aber ja, es ist halt so. Und ich glaube, da spreche ich glaube allen drei aus dem Herzen. Und absolut, ich kann jetzt ja. Den FC als Lieblingsteam vorstellen. Da ich ja die Moderation von der Rubrik übernommen habe, habe ich die Ehre bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir es bei dem. Ist gut.
Ja, vielleicht noch ganz schnell. Wir sind ja ausdrücklich nicht ein Luzernen-Podcast, sondern wir werden ja, das, alle Schweizer Mannschaften etwa gleich probieren, unter die Lupe zu nehmen. Das mal jetzt aber. Geben wir uns jetzt die Freude auch noch, dass wir da noch ein bisschen können, ja, unserem Herzensverein noch ein bisschen Platz einräumen. Was ich wirklich spannend finde, ist, ich habe in Zürich gewohnt, ich arbeite dort und natürlich viele Diskussionen, unendliche lange Diskussionen mit FCZ und GC-Fans und auch mit anderen aus der Schweiz gehabt. Was ich spannend finde, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich nie Meister wird, also wir sind einmal Meister geworden im 89, dann hat das ganz einen anderen Stellenwert. Der eine Meistertitel, ich behaupte heute noch, dass ganz viel in dieser Stadt, zwei Drittel, drei Viertel von dieser Mannschaft, von dieser damaligen Meistermannschaft könnt aufzählen. Ich will nicht wissen, was los wäre, sollte das irgendwann schon mal wieder passieren. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Meine Theorie ist ja immer noch, dass das halt, wie schlussendlich so also die Leidensfähigkeit und so weiter, dass das vielleicht sogar ein bisschen mehr an eine Mannschaft einschweißt. Aber ist vielleicht jetzt auch ein bisschen eine Behauptung, wo andere würden, andere Meinung sein.
Ja, ich glaube, aber jede Mannschaft geht ja eigentlich durch die Höchst und Tiefs. Gewisse Tiefs sind ein bisschen länger und gewisse Höchst ein bisschen, gehen auch ein bisschen länger, oder? Ich meine, jetzt bei einem FC Basel, oder? Wo eigentlich nur Höchst kennt hat, hat man jetzt gesehen, wie schnell es gehen kann. Ich sage jetzt mal, in diese Richtung ist es wahrscheinlich schwierig, dass es gerade so schnell geht. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist immer möglich, vor allem wenn man anschaut, wie es in der Schweiz läuft, oder? Also, man hat vorher von Freiburg geredet. Man muss ganz ehrlich sein, oder? In der Schweiz kannst du irgendwie fast alle Teams mit Freiburg vergleichen. Die haben eigentlich jedes Jahr, wo sie müssen, strugglen und irgendwie ein bisschen ihre Münzen zusammenkratzen, um irgendwie überleben. Ein paar ein bisschen längeren Schnauf als andere. Aber ich glaube, das ist relativ schnell mal möglich, dass man da schnell mal wieder könnte oben stehen. Jetzt auch von allen Seiten. Also, das ist jetzt nicht auf FCL bezogen gewesen, eigentlich.
Und das Wort heisst ja auch Leidenschaft.
Richtig, ja. Und die Dinge sind
genau,
wir gut.
Genau. Ja, das können wir natürlich, oder? Das meine auch wir haben, irgendwie kommt es halt vor, vielleicht ist das halt auch, weil das so ein bisschen der Herzensverein ist. Auch wir haben dort irgendwie viel Penaltyschiessen verloren, kommt es mir irgendwie vor. Das zieht sich dann einfach ein bisschen durch meine Top-Vereine durch, wahrscheinlich. Und ein paar traurige, vor allem so Cup-Finale und alles, das ist, ja, also ist eine von meinen ersten Erinnerungen, wo mich mein Vater außerhalb von der alten Almend genommen hat, kann ich vielleicht sagen, im 97 Cup-Final gegen Sio im alten Wankdorf. Unglaubliches Spiel, irgendwie 3-3. Und nachher im Penalty-Schiessen wären wir sogar eigentlich noch vorne gewesen. Nachher hat der Sermetter ist angetreten. Und ich weiss noch, ich als kleiner Knirps von 10, wo ich dort war, habe gesagt, du, der verschießt. Und mein Vater hat gesagt, ja, der sieht nervös aus. Kann man jetzt natürlich im Nachhinein sagen, dass man das dort schon gesehen hat. Aber der Sermetter war dort auch ein ganz junger Bursch, verschießt. der nächste Spieler von Sion verschießt auch, dann denkst du wieder so, jetzt sind wir noch einmal drin. Und unser Agent hat nachher auch noch verschossen, der Savu, was dann natürlich der Knickschlag war. Und da hat es ja ein paar so Fälle gegeben.
Ja, so Geschichten sammeln sich. Aber ich denke, das ist... Sag nur.
Ja, mich würde es noch ein bisschen wundern. Also weißt du, wenn wir kennen uns auch noch nicht so lange jetzt, wie wir den FCL verfolgen. Mich würde es ein bisschen wundern, wie ihr so den FCL verfolgt habt, oder? Also bei mir ist es ja so gewesen, nachdem ich mit meinem Vater ein bisschen an dem Match war, bin ich eigentlich wirklich immer in der Fankurve gewesen. Auswärts, daheim, erste Göpp-Runde im Plaffeien und am Ende von der Welt oder am Ende von der Schweiz einmal. Also, wie ist es bei euch so gewesen? Also, wo habt ihr Matches so verfolgt und wie sind ihr so eingegliedert gewesen in diesem Verein? Und
bei mir ist es also ich habe euch die Story vom Götti Sepp vorerzählt.
Okay. Genau.
Mit dem hat alles angefangen. Und nachher ist dann bin ich dann mit meinem Bruder oder ab und zu mal mit Kollegen halt an die Match gegangen. Und dann hat es irgendwie eine Nachbarin gegeben, die uns mitgenommen hat, aber schon eher daheim. Also das Umeinanderreisen, das ist eigentlich eher später dann gekommen. Wobei ich jetzt auch nicht der bin, der in der Kurve dann das Pyro in der Hand hatte und an der vordersten Front war. Aber ich habe mich eigentlich immer, noch genossen, so ein bisschen von der Seite steht, Tribünen ein bisschen zu schauen und eben das ganze Spektakel im Stadion eben auch zu geniessen. Also ich war abends selten im Pool drin gewesen, ich habe aber dann die Stimmung halt wirklich genossen und aufgesogen, so wie ganz viele andere.
Aber eben, Seitentribüne ist früher halt noch Kurve gewesen, ja, absolut, in coolen Stadien. Aber ja.
Ja, bei mir ist auch. Also, erste Match daheim geschaut, dann immer wieder daheim im Stadion gewesen. Halt eben LSC hinten dran, der alte Alment, legendäres Clubbeizli. Von dem Clubbeizli hast du quasi ins Stadion reinlaufen. Oder dort hat es gewisse Punkte gegeben. Ich weiß nicht, ob man es da sagen auf jeden Fall, für mich auch grossartig gewesen, man einfach durchs Stadion durchlaufen. Das kannst du heute, glaube ich, in keinem einzigen Stadion von der Schweiz kannst du das mehr, einfach mal so durchlaufen. Es war einfach ein Weg gewesen, wo unter der Tribüne, also durchgelangen ist, mit dem Melo können ins Stadion durchfahren. Das ist für kleine Bub natürlich auch wieder ein sensationelles Erlebnis und dass man das Stadion auch hautnah miterlebt hat. Aber ich bin auch mehr daheim an dem Match gewesen und eigentlich auswärts, nicht wirklich. Wir haben am Wochenende eigentlich anders gemacht, wenn der FCL auswärts gespielt hat. Klar, damals, glaube ich, wie hat die Nummer geheißen? 164 oder so. Wo man angeleitet hat, um nachzuschauen, was ist jetzt passiert, was hat es gespielt und so weiter. Vor dem Teletext noch die Telefonnummern. Das war so ein Erlebnis gewesen. Ich bin dort wirklich, ich muss jetzt wissen, was hat der FCL gemacht, ich wollte jetzt das wissen, vor allem auch auswärts. Ja, und ich meine eben, 5 Franken für ein Billett, das hätte man sich damals sogar noch leisten können, als kleiner Bub.
Sind das nicht die Halbzeit-Billets, die wir in der Halbzeit noch hinhaben können? Oder sind das die offiziellen?
Ich glaube, die sind nachher gekommen. Aber,
sind auch noch nicht gewusst, dass man damals für 5 Franken auch noch einen halben Liter Bier bekommen hat.
Ja, das war noch nicht so relevant gewesen. Das ist so.
Aber auch trotzdem. Können vielleicht viele von anderen Vereinen auch. Bei mir ist zum Beispiel dann auch das blöde Hure Radio-Fußballmatch verfolgen recht gross gewesen beim Lokalsender, wo dann halt irgendwie alle 10 Minuten, Viertelstunde mal auf die Almende rausgeschaltet hat. Mhm. Und du hast immer gewartet und noch ein blödes Lied, komm, bring doch wieder. Und wenn es natürlich das Goal gegeben hat, ist ein Jingle gekommen und dann. Dann hast du gewusst, dann hast du gefeiert wieder. Aber das als Kind auch noch, also das Blöde. Also, hast du ja damals eben nicht durchgehend moderiert bekommen, sondern es ist dann halt eben, wie gesagt, einfach so immer mal wieder so ein bisschen, das ist ja heute auch noch nicht anders, immer mal wieder so ein bisschen ein Lagebericht aus dem Stadion.
Mhm. Ich habe heute noch die Eichhoff-Werbung im Kopf, wo er ein Bier ansetzt und schießt. Ich weiss heute noch nicht, wie das was. Ja, im Stadion, aber ich weiss heute noch nicht genau, um was es gegangen ist, aber er hat einfach ein Bier angesetzt und geschossen. Aber.
Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Wenn wir mal eins weitergehen, für all die, die uns zulassen und vielleicht die Affinität für den Zentralschweizer Fußball nicht ganz so spüren.
Ja, das machen wir doch.
Deine Nummer 1.
Ja, meine Nummer 1.
Also, ich gehe dann mal. Tschüss zusammen.
Jetzt können wir nicht in Jahreszahlen. Nein. Keine Angst. meine Nummer 1 war noch irgendwie ein Jahr früher, gewesen, als wo ich zu Atletico gekommen bin, das war im 99, gewesen, hat es ein Europa League Halbfinal gegeben, wo Galatasaray Istanbul gegen Leeds United gespielt hat. Und es ist nicht Galatasaray Istanbul, mein Lieblingsverein, sondern Leeds United. Hätte er sein können, ja. Leeds United hat dort recht aufgerüstet, finanziell auch. Das war die erste Saison dort in der Europa League, wo sie eben ins Halbfinale gekommen sind. Und sind dann rausgefallen, ganz knapp. Galatasaray hat dort mit dem Hakan Şükür, mit dem Hachi und dem Tafarel gespielt, also dem brasilianischen Goalie, der 94 schon im Goal war. Das war wahrscheinlich dort etwa 50 oder so, aber er war immer noch relativ gut gewesen. Und dann ein Jahr später hat es noch einmal ein bisschen locker gemacht und sind dann ins Champions League Halbfinale gekommen gegen Valencia. Mendieta hat dort gespielt gehabt, hat sie meinte ziemlich abgeschossen gehabt. Und es hat wieder nicht gelangen gehabt.
Wieder gegen Galatasaray. Ist zweimal nacheinander gewesen, in dem Fall.
Okay. Nein, sorry, gegen Valencia. Aha, ist okay, Champions League dann gewesen, ja. Und, ja, die zwei Saisons dort, da hat mich vor allem eben die Europa League und Champions League Spiel dort dann ein bisschen verfolgt, oder habe ich verfolgt gehabt. Und habe dann Spieler dürfen gesehen wie Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate, Ian Hart. Am Haarland, sein Vater hat dort gespielt. Haarland ist ja auch in Leeds geboren. Ich weiss nicht wann, aber irgendwie, es muss auch wahrscheinlich um die Zeit rum gewesen sein, so jetzt an seinem Alter an. Und im Sturm vor ist so Robbie Keane und Mark Viduka gewesen, so zwei wirklich Legenden. Und sie haben eigentlich versucht, ein Team zusammenzustellen, wo es einiges Mal wirklich noch die, ja, so einen europäischen Titel könnte holen. Haben es dann nicht geschafft. Und dann ist bergab gegangen. Und das ist dann so richtig übel gewesen. Darum jetzt auch meine Leidensfähigkeit. Zwei Jahre später abgestiegen in die Championship. Natürlich ein Grossteil von den Leuten weg. James Milner weg, Viduka weg, Paul Robinson als Nazi-Goli dann später weg. Ja, und nachher haben sie sich irgendwie drei Jahre haben sie so ein bisschen umgetümpelt. Aus meiner Sicht eine der schwierigsten Ligen der Welt, in der zweiten englischen Liga, weil es ist extrem hart dort. Nicht nur für die Knochen, sondern auch einfach, das will ich aufsteigen. Und ein paar Jahre später sind sogar eins runtergefallen, also bis in die League One, aber das heisst die dritte englische Liga. Und da haben sie natürlich wirklich müssen, eigentlich alles, was sie noch hatten, verkaufen, dass sie haben können überleben, haben auch ein bisschen müssen kämpfen. Bis sie dann erst irgendwie im Elfi wieder in die Championship aufgekommen sind. Und ja, also aktuell muss man sagen, bin ich natürlich auf einem extremen Höhenflug. Also diese Woche haben sie gespielt gehabt gegen Man City und haben das Unentschieden daheim geholt gehabt. Sie haben fast ein Unentschieden geholt gegen Liverpool. Saublöde Penalty bekommen. Absolut zu Recht. Aber das ist jetzt für mich auch irgendetwas nach 16 Jahren eigentlich so. Endlich wieder mal dort, wo ich sie eigentlich fast kennengelernt habe. Vielleicht noch nicht ganz europäisch gesehen. Aber ich habe jetzt dort viel Spiel verfolgt. Bin sehr oft in England gewesen. Und wenn ich in England gewesen bin ich immer zu Leeds vorbei. Also auch in der League One. Und,
darf ich mal schnell
ein bisschen da natürlich. Na gerne, ja.
Würdest du sagen, du wärst heute auch so angefressen von dem Verein? Angefressen ist ein blödes Wort. Aber du wärst auch, so supporten, selber auf Neudeutsch, wenn sie die schlimmen Jahre nicht gehabt hätten. Also, weißt, macht einen das zu einem besseren, zu einem stärkeren Fan, wenn man das dann mitmacht?
Nicht.
Oder hättest du auch, wenn sie da durchmarschiert wären und dann tatsächlich Champions League und weiss ich was geholt hätten?
Ja, also, ich würde sagen, ja, und ich finde, es macht nicht zu einem besseren Fan, weil sonst würde man auch vielen FC Basel-Fan Unrecht tun, die sagen, ja, ihr seid einfach Fans, ihr seid vielleicht nicht die gleich guten Fans wie wir, die viel mehr gelitten haben in den letzten paar Jahren. Bei mir würde es wahrscheinlich aufhören, wenn irgendwie, weiss auch nicht, Geld halt irgendwie aus Saudi-Arabien halt reinkommt, wo mit einer zweifelhaften Quelle, hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen weniger Freude.
Kommt in England nicht so viel vor.
Nein, fast nicht. Nein.
Woher kommt das Geld?
Ist immer sehr lokal.
Woher kommt das Geld?
Aktuell gerade von einem Italiener, Andrea Radizzani. Ja, der macht das sehr gut und hat wirklich mal einen Plan. Vorher ist einer gekommen. Macht keinen Joghurt und hat nicht mal so schöne Farbe. Okay. Ja, vorher war auch ein Italiener gewesen, von dem hat auch Catania Calcio gehört gehabt. Das war eine ganz spezielle Person gewesen. Ich bin froh, dass der weg ist. Der hatte so ein bisschen eine Allure gehabt wie ein Christian Constantin. Der ist gekommen und hat so gesagt, ja, am ersten Tag kaufe ich das Stadion zurück, am zweiten baue ich das und das auf und nachher geht es eigentlich nur aufwärts. Er hat natürlich am zweiten Tag das Stadion nicht gekauft, hat ein bisschen Mühe gehabt, aber eben im 17. hat es das richtige Regime, würde ich sagen, übernommen und wirklich mit sehr viel Plan und natürlich aus meiner Sicht aktuell der beste Trainer, Marcelo Bielsa, sehr vergleichbar mit dem Simeone. Vielleicht nicht ganz so extrovertiert, sondern eher zurückgezogen, aber extrem fußballverrückt. Ja, also das ist halt auch einer, wo du gesagt hast vorher, Oli, wo du gesagt hast, extrem schöner Fußball, wo der Rose lässt spielen. Wenn du mal Zeit, Lust hast, reinzuschauen, was Leeds United spielt, betreffend Gegenpressing, betreffend Umschalten, gegen wer auch immer. Also eine Zeit lang Manchester City einfach nur an die Wand gespielt, auch wenn es nur irgendwie eine Viertelstunde war und nachher haben sie dann wieder ein bisschen kämpfen müssen. Aber ist für mich aktuell etwas vom Schönsten zum Schauen.
Gut. Und eigentlich mit Spielern, die man nicht so wahnsinnig kennt.
Robin Koch zum Beispiel ist vorher gefallen, oder?
Der ist jetzt zu dieser Saison gekommen, aber ich meine, letzte Saison. Also ich meine, mit Schweizer Vergangenheit hat Alioski gespielt.
Er ist immer noch dort. Also er hat letztes Mal gegen Man City in der Startaufstellung gespielt, von dem her, ja. Hat man auch nicht gedacht, bei Lugano, ja.
Und wenn ich den Namen so lese, dann habe ich das Gefühl, es tönt alles recht englisch bei den Namen, die bei Leeds spielen.
Ja, sie haben schon einige und eben schön ist halt auch ein paar aus der eigenen Jugend, aber man muss natürlich schon sagen, dass in der Premier League ein bisschen kannst bestehen, musst auch ein bisschen zukaufen, das haben sie jetzt auch gemacht, also ich meine, man weiss, wie viel Geld umgesetzt wird in der Premier League und sie haben jetzt auch, glaube ich, für 100 Millionen eingekauft. Heute ist ja Deadline Day, ein oder zwei wird noch dazukommen, die auch nicht irgendwie für ein Salami-Brot kommt, geht shooten, glaube ich.
Aber jetzt mal eine persönliche Frage. Wenn du jetzt Aufstiegsfußballer wärst von Leeds United, du hättest 20 Goal geschossen in der zweiten englischen Liga und du würdest aufsteigen und der Trainer würde sagen, wir kommen jetzt Geld, wir kaufen jetzt zwei super gute Stürmer. Du bist jetzt auf dem Abstellgleis, kommst vielleicht ab und zu von der Bank. Ja. Fühlst du dich denn nicht verarscht fühlen?
Auf wen sprichst du da?
Ja.
Ich finde momentan allgemein, es ist so, wenn man aufsteigt, dann wird investiert, so wie Adrian das vorhin gesagt hat. Ich finde den Ansatz falsch, weil ich würde die Mannschaft, die aufsteigt, würde ich eben belohnen für das. Ja. Und sagen, versuchen wir es doch. Klar, in England, ja, ich weiss, mit dem Geld ist es ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel das Beispiel Lausanne jetzt in der Schweiz. Die setzen eigentlich 1-2 auf die Mannschaft, die aufgestiegen ist. Ich finde das eigentlich auch nur als Fan.
Nein, die haben doch jetzt 3 Spiele von Nizza geholt, nein.
Also jetzt... Als Ersatz für die 3, die gegangen sind.
Ja.
Aber ja, nein.
Also ich sehe es ähnlich wie du, oder? Aber also was ich jetzt schön finde, dort ist es jetzt weniger so. Ich habe auch ein bisschen gestaunen gehabt. Also sie haben sich sehr punktuell verstärkt gehabt. Sehr schlau verstärkt auch aus meiner Sicht. Und spielen mit dem Grundgerüst eigentlich von der Championship, wo ich staune, dass das einfach eine Liga weiter oben eigentlich so einfach weitergeht. Aber wir wissen nie, was kommt. Ja, das werden wir sehen. So, wenn wir noch zu unserem letzten...
Jawohl. Ich übernehme noch mit meiner Nummer 1 Mannschaft. Man kann sich ja grundsätzlich eh immer fragen, kann man 3 oder jetzt in dem Fall, weil ich Luzern ja nicht dürfen sagen, weil du ja das schon hast, Fabio, kann man überhaupt 4 Mannschaften haben? Ist schwierig, aber die Mannschaft, die jetzt kommt, ist tatsächlich eine, wo ich auch noch würde sagen, da bin ich Fan davon und das schon seit ich ein kleiner Bübel gewesen bin. Und zwar ist es die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiss, dass wenn man das sagt, dann genau, die Hälfte hat Freude, oder in der Schweiz ist es wahrscheinlich ein Fünftel hat Freude und vier Fünftel verdreht Augen. Aber das soll ja nicht der Grund sein, sich für oder gegen eine Mannschaft zu entscheiden. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich, wie gesagt, als kleiner Bübel damals das WM-Final 1990 gesehen habe, so die goldige Nacht vor Rom im Olympiastadion mit dem Elfmeter von Bremen gegen Kaikochea und nachher der Lothar Matthäus die Trophäen aufheben. Ich habe auch dort den coolsten Mensch auf der Welt gefunden. Der Lothar Matthäus hat sich dann ein bisschen geändert in den Jahren drauf.
Was? Echt?
Ja, aber nicht wirklich. Wenn ich hätte können, wäre ich gerne er gewesen. Aber das ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so die einzige Mannschaft gewesen dort auch. Eben, du bist halt noch Luzern-Fan und so weiter. Und dann bist du plötzlich noch Fan von einer Mannschaft, die auch wirklich etwas reissen kann. Das ist schon ein Erlebnis. Also, das ist, ja, für mich schön gewesen. Es ist dann halt auch weitergegangen, oder 1992 in Schweden, wo mir aber ehrlich gesagt dann eigentlich nur noch der Hässler geblieben ist und dass man dann dort gegen Danny Steinemeid im Finale verloren hat und ein mega Drama gemacht hat. 1996 dann das Golden Goal vom Bierhof natürlich. Grossartig gewesen für mich. Und dann sind so die düsteren Jahre gekommen, so mit Spielern wie Janker, Novotny, Wörns, Jeremies und so weiter und so fort. Das,
ist der Dieter Eilts auch in dieser Zeit gewesen, oder?
Vermutlich, ich kann das nicht genau sagen, aber das ist ganz übel gewesen.
Ja, das ist noch
Trainer wie Erich Riebecker mal noch irgendwie ausgraben und so weiter, bevor dann der Rudi Völler mal noch hat dürfen übernehmen und dann doch immerhin ins Finale gekommen ist. Mit dem legendären Patzer vom Oliver Kahn, einer von den wenigen, den er in seiner Karriere gemacht hat. Und dann ist es natürlich umso schöner gewesen, als er wieder aufwärts gegangen ist, wo dann mit der WM daheim. Sehr unerwartet, ja. Man hat ja dort kurz vor dem Turnier noch das Spiel in Italien gehabt, das Unsägliche, wo man verloren hat, wo man richtig auf den Sack bekommen hat. Und dann ist das Turnier losgegangen und das erste Goal vom Philipp Lahm. Dort von links her reingeschossen von der Seite. Und dann ist sie wirklich abgegangen. Und dort hat es natürlich auch, eben, das ist klar, dann, als Fan kennst du natürlich nichts, dann dekorierst du deine Wohnung auch schwarz, rot, gold und Zeug und Sachen. Und dann hast du eben halt die jungen wilden Pony, Schweine, Lahm und so weiter gehabt, die halt auch wirklich plötzlich mal Sympathieträger sind, wo du dann auch mal gemerkt hast, hey, wow, ich bin nicht mehr der Einzige. Also auf dem Pausenplatz bin ich dort nicht mehr gewesen, aber nicht mehr der Einzige irgendwo im Kollegenkreis, der plötzlich sagt, hey, wow, die spielen geil und das ist wirklich noch cool, dann schaue ich gerne zu, sind auch sympathische Typen. Und ich glaube, dort ist auch wirklich so ein bisschen, in der Schweiz auch einiges passiert, so ein bisschen Sympathien sind ein bisschen anders verteilt worden. Es hat natürlich auch immer mehr...
Ja, ich glaube, man muss allgemein sagen, also auch das, was ich vorher, weißt du, mein Oh Gott zu der Auswahl, also ich einfach voraus will sagen, oder? Also, ich meine, es gibt es, glaube ich, heute noch. Und das, was du hast, glaube ich, zu drauf raus, oder? Das hat sich vielleicht dort auch ein bisschen geändert, aber wirklich so ein bisschen die Ablehnung gegen die deutsche Nazi. Bei mir ist das eigentlich nie ein Problem gewesen, aber bei mir ist es eigentlich auch ein bisschen die düstere Zeit gewesen, wo man hat müssen sagen, also dem kannst du jetzt wirklich nicht zuschauen. Das wurde geholzen, aber das ist ja einfach der Fußball auch dort ein bisschen weit gewesen, oder bis ein paar Ausnahmen. Also, ich finde halt einfach, wir sollten nicht einfach eine Mannschaft irgendwie schon vorgängig sagen, nein, die. Und ich muss auch sagen, also langsam ist das, was Deutschland macht, wieder ein bisschen vorzeigbar, wenn wir jetzt 18 ausblenden einfach.
Ja.
Apropos Geholze, du bist doch Atletico-Fan, oder?
Ich habe dich rein akustisch nicht verstanden.
Ich mache mal schnell weiter da. Es ist schon nachher dann wirklich die Phase gekommen unter dem Löw, wo man dann eigentlich bei jedem Turnier mindestens ins Halbfinale gekommen ist. Wenn ich jetzt da hoffentlich nichts vergesse. Wo halt natürlich auch wirklich spannend war, bis man dann auch tatsächlich dann den Titel in Brasilien hatte. Und gleich ist es so, wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege und ich kann mich noch an ein Deutschland-Match erinnern, wird es nicht wie im Finale sein, trotz Götze und allem, sondern dann wird es selbstverständlich Belo Horizonte 7-1 gegen Brasilien sein. Ich kann mir das übrigens heute noch einmal auf dem Home-Trainer, also im sagt man im Fitness auch Home-Trainer, weil es ist ja dann nicht daheim, aber es ist ja immer ein Haus. Aber halt, das ist ein Warm-up und dann musst du halt irgendwie 10 Minuten Zeit umbringen und dann habe ich gesagt, kannst YouTube einstellen. Und dachte, ja gut, 10 Minuten, irgendeine Zusammenfassung vom 7-1 ist herrlich gewesen. Ich bin, glaube ich, selten so gern eingelaufen vor dem Training. Aber wie gesagt, magische Nacht, die vergisst man sicher nie mehr. Und jetzt Gegenwart, ja, ja, sorry.
Sag nur. Ja, ich wollte nur eigentlich so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu sagen, weil das habe ich mir noch aufnotiert gehabt. Bei der englischen Nazi ist einer von den Tagen, wo ich glaube noch ein bisschen näher zu England gekommen bin, ist zwar nur ein Freundschaftsspiel in München 2001. ein legendäres 5-1. Michael Owen 3-mal. Und ich habe bis heute irgendwie immer noch eine englische Punkband, die ich irgendwie sicher einmal in der Woche höre, von The Business, wo England 5, Germany 1 heisst. Ist wahrscheinlich jetzt weniger da, als du auf deinem Home-Trainer anschauen. Aber ich muss sagen, ja, manchmal muss man auch die Tiefpunkte anschauen, oder?
Ja,
also,
ja, alles gut.
Ist immer noch sehr gut zum Anschauen.
Es ist ja meines Wissens ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel gewesen, oder?
Ist, ist absolut richtig.
Zumindest für die eine Seite bedeutungslos. Ist schon
okay. Also, die Top 3 von dem Spiel können wir eigentlich schon wegkicken. Die haben wir jetzt schon
durch. Ja, die haben wir schon.
Beim Oli ist es Brasilien, bei dir ist es München, England.
Ja, schön, und vielleicht abschließend, eben, Gegenwart ist eher schwierig, man ist in einem Übergang drin, das haben andere Mannschaften vorher auch schon müssen erleben, Italien, Frankreich und so weiter und so fort, wo beide gezeigt haben, dass man das sehr gut kann meistern, also dass man aus dem Zwischenloch wieder rauskommen kann. Deutschland bin ich gespannt, ich traue im Moment mässig viel zu, aber es ist, ich schaue zum Beispiel unglaublich gern so einem Sani Gnabry Zusammenspiel zu, und ich denke, sie haben ihre Talente, es muss sich, das Ganze muss sich wieder finden und ja, ich sehe nicht so düster für die Zukunft.
Ja, also ich glaube, etwas, was sehr wichtig war, ist wahrscheinlich wirklich die U21, die sie jetzt hatten, die sehr gut geführt ist, ist worden, wo ich muss sagen, ohne die sehe ich jetzt glaube eher ein bisschen düster so um Frankreich, England herum, aber ich glaube, in Deutschland hat schon noch einige Talente in der Hinterhand, die da schon noch etwas bringen können. Eben nur zwei von denen, die du jetzt schon gesagt hast.
Ja, also ich denke, wenn wir das vielleicht so, wenn die Runde abschließen auf Nationalmannschaftsebene, ist es unglaublich spannend in Zukunft. Du hast jetzt Frankreich, England genannt, wo wirklich starke Junge haben. Spanien ist auch wieder spannend dabei. Deutschland, wo wir im Moment, würde ich jetzt nicht so oberst einschätzen, aber sie haben, wie du gesagt hast, sie haben eine Nachwuchsabteilung, wo in den letzten Jahren viele Töpfe geholt hat. Und von dem her, wenn das nachher wächst, dann kann dort auch vieles kommen.
Dann ist Belgien und Holland nicht vergessen.
Absolut, genau. Ja, also von dem her, ich freue mich auf die nächsten grossen Turniere, wenn sie dann wieder können stattfinden.
Ja, absolut, ja. Sind gespannt. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, wir schließen doch diesen Bereich ab, oder?
Absolut. Dann kommen wir bereits zu der, also bereits, wir haben jetzt schon recht ausgeholt da vorher, wir kommen zu unserer nächsten und für heute letzten Kategorie, wo wir auch in Zukunft immer werden bringen, es ist der heiße Herdöpfel. Mit heißen Herdöpfel ist gemeint ein Satz, eine Theorie, eine Aussage, wo es nachher darüber zu diskutieren geht, von unserem Stammtisch hoffentlich auch für rote Köpfe wird sorgen, wahrscheinlich auch für euch, die zuhören. Mal schauen. Ich fange an, mache die erste heiße Herdöpfel hier, lege den auf den Tisch und zwar in Form von einem Satz. Europa League und Champions League sind völlig überbewertete Formate, die dem Fußball mehr schaden, als ihm was bringen. Oder anders gesagt, wer Fußball liebt, schaut keine Champions League. Möchtet ihr, dass ich das mal noch begründe oder wenn ihr gerade schon draufhauen?
Hauen wir drauf?
Dann hauen.
Hauen los.
Also, bei mir ist es einfach so, also ich sehe halt das Konstrukt Champions League als solches, wo sie auch vermarktet, ist ja eigentlich dazu da, dass man die Crème de la Crème vom europäischen Fußball in einem, was auch immer, in einem Gefäß hat und dass man dort die Besten gegen die Besten spielen lässt.
Richtig.
Und das ist für gewisse, für mich hat es auch nicht einen Anreiz, in dem Sinn, das jetzt anzuschauen. Ich sage einfach, wenn ich Champions League schaue, dann will ich schönen Fußball sehen und dann will ich, sorry Adi, nicht 90 Minuten lang Atletico gesehen, wo hinten rein steht und einfach, es läuft gar nichts, dem Gegner wird sein Spiel zerstört, sondern ich will schönen Fußball sehen. Für das schaue ich Champions League. Nämlich für die Crème de la Crème. Ich will einen Cristiano Ronaldo, einen Messi sehen, Trickli, ich will Zauberpass sehen und für das ist für mich Champions League. Aber eben, es gibt es immer wie weniger, weil es
Geld. Ja, du kannst ja auch Futsal schauen, oder? Aber nein, mein Punkt ist ein bisschen, was ich jetzt würde sagen, oder? Ihr habt jetzt beide ein bisschen gesagt, eben, die Creme de la Creme, wenn ich sehe. Ich habe relativ klare Meinung eigentlich. Also, ich werde jetzt nicht irgendwie als sehr, einer, wo sagt, früher ist alles besser gewesen, überhaupt nicht. Aber die zwei Wettbewerbe, die es ganz früher gegeben hat, mit dem Pokalsieger-Göpp und dem Landesmeister-Göpp, oder? Und ich muss sagen, das fände ich doch spannend, oder? Wenn Barca und Juve werden Meister, also spielen dann die irgendwie im Landesmeister-Göpp gegeneinander und Pokalsieger spielt dann dafür irgendwie, weiß auch nicht, Inter gegen Atletico zum Beispiel halt im Landesmeister-Göpp. Aber was doch ein wirklich ein Käse ist, oder? Ist doch irgendwie, weiss ich nicht, da drin gegen Lazio schauen, bin ich irgendwie viert worden in ihrer Liga. Ich weiss schon, das ist immer noch ein höchstes Level und mit challenged sich, aber das nimmt mir den Reiz und es sind viel zu viele Spiele.
Das heisst, du schaust einfach,
für mich hat es keinen.
Ich schaue gar nicht. Meine Theorie ist eben auch, dass ich sage, der Fußball in der Champions League ist unter dem Strich. Was heisst nicht besser? Er ist nicht besser. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was ist dein Maßstab? Natürlich sind es tendenziell die besseren Spieler. Also, wenn wir jetzt nicht den vierten aus der Ukraine gegen den vierten aus Rumänien schauen, wobei der erste wahrscheinlich nicht mehr dabei. Aber gleich, es ist letztendlich, es fehlt natürlich auch irgendwo das Feuer, wo du in einer Liga hast. Du hast selten auch irgendwie ein Derby, du hast nicht irgendwo, die Mannschaften haben selten auch irgendwo so Stories hintereinander, bis du dann eben ins Halbfinale kommst oder ins Viertelfinale und dort sind es sowieso immer die gleichen Mannschaften.
Und ja, aber eben, das ist ja früher eigentlich noch cool gewesen, oder? Weißt du, wenn du wirklich gesagt hast, eigentlich, du hast zwei Mannschaften, die eigentlich dein Land vertreten, oder? Und nachher hast du irgendwie so ein bisschen das, vielleicht auch die Länder, die gegeneinander fast angetreten sind, oder? Wo einfach einisch zweimal irgendwie mal gegeneinander gespielt haben, oder? Und in Italien und Spanien hat auch der Meister immer ein bisschen geändert. Aber jetzt weisst du ja, dass jedes Mal Barca und Real sind ja sicher schon mal dabei, oder? Und dort finde ich halt einfach, wenn dort nur einer könnte dabei sein und nur einer wäre es ein bisschen exklusiver.
Der vertritt das Land, einfach, ja.
Also, ich würde jetzt nicht sagen, das dürftest du wahrscheinlich niemandem sagen, in Barcelona würde nicht sagen, dass Real Madrid sein Land würde vertreten. Also, wahrscheinlich im Gegenteil. Aber einfach so ein bisschen, das ist dann halt einfach mehr das gewesen, so ein bisschen das Speziellere. Es ist einmal einiges vorgekommen, dass du gegen die spielst. Auch die kleineren Länder haben eine Chance gehabt, zum reinkommen, auch wenn sie in der vorherigen Runde schon dabei gewesen sind. Ja, also für mich hat es null Reiz, so wie es aktuell ist.
Für mich kommt einfach noch ein anderer...
Nachteil.
Ja, sorry, Fabio.
Ja. Der Nachteil an dem, was du hast mit dem Meister, ist halt einfach, dann hast du, so blöd, dass es tönt, hast du einen Überraschungsmeister dabei. Und nachher hat Leicester zum Beispiel, und dann spielt Leicester gegen Barcelona. Das schaust du dir auch nicht. Also eben, ich glaube, es braucht...
Lieber, wir sollen es zum 15. Mal Inter gegen Barcelona schauen, oder? Also das ist so...
Bei mir geht es... Ich sage aber, das ist der falsche Ansatz, finde ich, dass man sagt, es vom 15. Mal. Also es spielen ja wieder 11 gegen 11, es ist eine völlig andere Partie. Es spielen 11 Weltklasse-Fußballer gegen 11 Weltklasse-Fußballer. Und es ist immer wieder etwas Neues. Also die ändern ja eh jedes Jahr ihre Mannschaft. Also kannst du ja sagen, es ist wieder völlig etwas anderes Duell.
Ja, aber du bist ja...
Dann sage ich, dann auf Augenhöhe schauen und das taktisch anschauen, wie die spielen, wie die variieren und so weiter und so fort. Das macht für mich den Reiz aus an der Champions League. Du siehst Sachen, die du sonst nicht siehst im Schweizer Fußball. Tut mir leid.
Ja, für mich ist es so ein bisschen ein PlayStation, also so ein bisschen ein FIFA-mäßiges Schauen. Für mich ist es so ein bisschen, ich sage es jetzt absichtlich überspitzt, aber das ist wie wenn du FIFA neu auf der PlayStation hast und dann das erste Mal ist es hure lustig, dass du dir einfach alle guten Spieler einfach mal in ein Team rein tust. Und es ist hure geil, wenn du gewünscht alles. Also das findest du 3-4 Mal lustig und nachher ist es fertig, weil es halt dann eben irgendwie gleich nicht. Ja, zum Fußball gehört halt mehr. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Technik und das Umschaltspiel und weiss ich was alles. Aber das funktioniert dann eben auch nicht, weil du hast schon natürlich auf dem Niveau auch andere Verteidiger, die das Ganze anders wieder stoppen. Also das heisst letztendlich, die Action auf dem Platz ist ja häufig nicht mehr. Und gerade wenn ich mich an Finalspiele oder Halbfinalspiele erinnere, es gibt immer mal wieder Spektakel, aber häufig ist es relativ öd. Und das ist und so viel Spektakel, wie du dann hast in der Champions League Saison, hast du in einer normalen Liga auch. Aber es ist natürlich die Frage, willst du vor allem irgendwie ein Kunststückchen sehen, oder willst du, also auf fußballerischer Ebene, oder willst du Spannung sehen, willst du Kampf, willst du Leidenschaft sehen? Und das habe ich das Gefühl, hast du mehr in der nationalen Liga.
aber ich glaube, das ist nicht, also für mich zumindest ist das nicht das Hauptproblem, dass ich keinen europäischen Wettbewerb schaue. Also ich habe ein ganz anderes Problem. Ich muss sagen, ich schaue gerne die besten Spieler gegeneinander, weil rein taktisch, ja, kann das spannend sein, auf jeden Fall. Mein Problem ist eigentlich eher, dass das ja eines der grössten Probleme ist, wo die Schere immer grösser macht zwischen kleinen und grösseren Clubs. Dass die kleinen Clubs in so frühe Quali-Runden hineinkommen, die am Schluss gar nicht lukrativ sind, um irgendwie überhaupt fast antreten. Das Zweite ist irgendwie so ein bisschen TV-Recht in der Schweiz. Also selbst wenn es mich würde interessieren, im SRF, ich weiss nicht, ob es diese Saison auch so ist, irgendwie hast du, glaube ich, ein Relive einen Tag später und dann hast du noch ein Match gebrochen. Wenn man The Zone und Sky hat, sieht man eigentlich auch nichts. Man kann es bei Teleclub schauen, das ist so ein bisschen rein finanziell in der Schweiz. Nachher irgendwie will man einen dritten Cup machen, ab nächstes Jahr, glaube ich, oder der Conference League, oder obwohl man weiss, dass der UI-Cup schon damals nicht funktioniert hat. Nachher macht man Clubweltmeisterschaft grösser irgendwie, macht wieder ein riesen Turnier daraus. Es ist am Schluss, geht es um so viel Geld, oder, mit Antrittsprämien. Wenn die überall dabei sind, die grossen Vereine, ist die Schere so gross, dass der halt am Schluss muss sagen, der soll doch lieber die europäische Liga machen und die grossen Clubs hauen einfach ab aus den nationalen Ligen, weil, da muss ich sagen, also dann ist die Schere ja so gross, dann haben die irgendwann gar keine Chance mehr. Und das fördert halt einfach die Wettbewerb. Das ist mein Hauptproblem.
Ich bin langsam
ein bisschen. Aber das ist ja eigentlich in Planung.
Ja, aber das haben wir ja lange nicht wollen. Und mittlerweile muss ich sagen, ja, mal, ich weiss nicht, ob das nicht fast das Beste wäre. Weil wenn wir jetzt schauen, die letzten, also wenn wir so ein bisschen die nationalen Meisterschaften anschauen, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich, und wir können wahrscheinlich noch einige mitzählen, ist überall, hast du Serienmeister gehabt. Klar, hast du jetzt in Spanien wechselt es ab zwischen zwei und in der Schweiz kannst du jetzt auch sagen, ja, aber IB hat ja jetzt Basel irgendwie überholt, aber genau mit diesen Geldern ist es so, dass wenn Basel sich einmal wieder qualifiziert, kommen die so massiv mehr über, dass die alte Ordnung auch wieder hergestellt ist, und das ist ja genau für mich eben auch wieder das Problem, dass es so wenig...
Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du sagst Schweiz oder Spanien, oder? Weißt du, in Spanien irgendwie ein Zehnten oder Elften, wo nicht die europäische Göpp kommt eigentlich, oder? Haben dann halt einfach das Problem, dort ist ja die Schere dann noch viel grösser, oder? Weil eigentlich ist ja Barca und Real eh schon fast gesetzt, oder? Und die kommen eben die 50, 60 Millionen einfach mal Antrittsgelder schon fast über, oder? Und das ist halt schon das Problem, oder? Die können die anderen nie aufholen, oder?
Logisch, ja, ich weiß.
Aber da sind wir jetzt an einem Scheidepunkt vom Fußball, finde ich. Und das ist ja, glaube ich, allgemein momentan das Problem. Und darum tun sich ja alle Vereine so schwer. Man weiss, es gibt keine goldige Lösung für das Problem.
Ja, weil halt eben.
Und die Superliga ist es, findet die einen gut, die anderen finden es doof. Champions League, wie sie momentan ist, sagt man auch, kann man nicht mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt einfach momentan keinen Lösungsansatz, wo man sagt, mal, der ist perfekt und das funktioniert. Weil es ist einfach zu viel Geld drin in dieser Blase. Am besten würde sie einfach mal platzen, so. Und dann würde man schauen, was passiert.
Ja, und die grossen Mannschaften, die profitieren natürlich von dem ganzen System. Und ich meine, es gibt ja, mehr Mannschaften, die unter dem, ja, Leader ist vielleicht jetzt ein grosses Wort, aber die nichts von dem haben. Aber das sind nicht die Mannschaften, die wirklich im grossen Zirkus etwas erzählen haben.
Ja, das ist schon so, ja.
Wo man sicher nicht muss diskutieren, sind die unsäglichen Qualifikationsrunden, finde ich, in der Euroleague und so weiter und so fort. Ich meine, das ist einfach, da fliegt die Athen fliegt auf Irland zum zweimal hin und her, die eine Mannschaft fliegt einmal hin und die andere wird jetzt, also, da fliegt man im Zeug umeinander für das, dass man irgendwie mal zwei Spielherren bekommt, wo irgendwie dann drei, vier Runden sind.
Okay, aber
das ist einfach auch nicht ökologisch katastrophal, wirtschaftlich ein riesen Scheissdreck.
Also, aber ist es, das ist verstehe genau ich nicht. Punkt, jetzt nehmen wir wieder so ein bisschen Sicht als Luzerner ein. Ist es nicht da, wir sind jetzt dreimal, wenn es mir recht ist, europäisch qualifiziert gewesen, sind jedes Mal unglaublich weit gekommen. Aber wir eben nicht weit gekommen, aber trotzdem ist es genau das, was für viele Fans, jetzt zum Beispiel gerade in so einem kleinen Verein, im europäischen Sinn gesehen, weil Luzern einfach ein Highlight ist, wenn man dann mal einmal im Jahr irgendwo für einen europäischen Match irgendwie auf Island rauf kann reisen oder irgendwo auf Schottland oder was auch immer. Nimmst du nicht da auch ein bisschen etwas weg in den Fans eben von den kleineren Mannschaften, wenn du das jetzt rausstreichst?
Also du sprichst jetzt natürlich uns an als FCL-Fan und ich glaube,
ja, das ist in
Gesamteuropa geht es nicht. Ja, aber gesamteuropäisch geht es mir nicht so viel so gut wie uns in der Schweiz. Also ich weiss nicht, ob der Moldawier kann dreimal irgendwo in Europa herumreisen kann, um seine Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube, da haben wir schon auch das Privileg, dass wir das könnten, die Match schauen.
Ja, aber,
ich habe zum Beispiel, wo Lugano in der Swiss-Sport Arena gespielt hat, UEFA Cup, das sind dreimal ein leeres Stadion gewesen, wo sie gespielt haben, daheim, in der Gruppenphase von der Euroleague. Das finde ich dann, wieso?
Gut, das hat natürlich noch das Problem, oder? Dass sie bei sich nicht können spielen, oder? Das ist halt schon ein Unterschied, wenn du irgendwie am Donnerstagabend müsstest noch auf Luzern kommen.
Aber ja, für Gästefans wäre das viel besser gewesen, eigentlich.
Ja, klar, gut. Aber ich meine, ja, also es ist schwierig. Also ich muss sagen, ich habe natürlich die Auswärtsfahrten mit dem FCL immer sehr genossen gehabt, europäisch. Ist jetzt mir aber weniger darum gegangen, weil ich jetzt eigentlich so ein bisschen Europa League Quali extrem vergöttert habe, sondern ich habe einfach einmal im Jahr noch ein paar Tage Ferien machen mit ein paar Kollegen zusammen. Das ist natürlich auch immer schön gewesen, aber ja, also eben, wie gesagt, wir können das Problem sicher nicht am heutigen Abend lösen. ja, ich habe gesagt, eben, zurück zum Alten. Aber früher war alles besser gewesen. Genau, der alte weisse Mann, der irgendwie ein bisschen rumschaut, ist immer sehr sympathisch.
Am Stammtisch, da sind wir.
Am Stammtisch, genau.
Ja.
Ich sage, Corona hat jetzt da mal etwas Gutes da für mich, aus meiner Sicht. Ich meine, es sind nur noch ein Quali-Spiel. Sprich, es sind nur noch ein Spiel. Es gibt nicht Hin- und Rückspiel. Klar, nimmt es ein bisschen den Reiz weg, aber dafür hast du weniger Hin- und Hergereise in Zeug und Sachen.
Ja, das Turnier hat vielleicht auch noch seinen Reiz gehabt. Aber ich habe zwar kein Spiel gesehen, so, aber ich glaube, das ist glaube auch noch spannend gewesen, oder? Dass man so ein bisschen ein kompaktes Turnier gehabt hat. Also ein kompaktes Finalturnier, oder?
Mhm. Ja. Ich finde auch, es ist spannender gewesen so. Also es hat jetzt so, klar, jetzt sowieso, wir haben keine EM gehabt das Jahr und das hat es nicht ersetzt, aber es ist so ein bisschen, ja, du bist so ein bisschen in den Turniermodus ein bisschen mehr reingekommen als sonst. Aber ja, vielleicht abschliessend, Theorie war, wer Fußball liebt, schaut keine Champions League, ist eine starke Aussage. Wer geht den Daumen rauf, wer geht den Daumen runter?
Also eben, wer schönen Fußball liebt, für mich, Champions League momentan das, wo man es konsumieren kann.
Okay, Fabio, nicht einverstanden.
Also für mich passt die Aussage, oder? Wenn du Fußball liebst, schaust du die europäischen Wettbewerbe nicht, weil die Wettbewerbe machen eigentlich genau den Fußball, den wir lieben, innerhalb der Ligen einfach wirklich kaputt.
Gut, danke vielmals. Mein Statement haben wir am Anfang gehört. Das ist auch meine Meinung. Und damit sind wir am Ende von dieser ersten heissen Kartoffel und gleichzeitig auch am Ende von dem ersten Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es sehr gefallen und wir werden uns wieder melden auf dem Kanal. Fabio, Adi, noch etwas sagen am Schluss?
Nein, also ich glaube, wir gehen jetzt ins Bier, oder?
Absolut, ich bin sehr, sehr
durstig. Würdest du auch sagen?
Mal.
Drei Grosse.
Drei Grosse, genau.
Ciao zusammen.
Also, ciao zusammen.
Ciao.
Hat dir die Folge gefallen? So abonniere oder folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, kannst du das entweder über Instagram, wo wir Stammtischtrainer heissen, oder über unsere Webseite stammtischtrainer.ch. Dort werden immer die neuesten Folgen gepostet und dort kann man auch darauf kommentieren. Oder einfach mit einer E-Mail unter hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.